Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Hier geht es jetzt um drei Bücher, die musikalische Inhalte mittransportieren. Es sind heute alles Frauen, eine All-Female-Ausgabe bei den musikalischen Spuren in aktueller Belletristik. Drei Bücher von Frauen, alle mit Frauenfiguren im Zentrum, allerdings alle sehr unterschiedlich, genau wie die Musik, um die es dann da geht. Und reingeguckt hat für uns Steffen Greiner. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, lieber Andreas.
Das sind auch drei Romane, die jeweils zwischen europäischen Ländern spielen. Der erste handelt von einer Pianistin aus Neubrandenburg.
Genau, also DDR, Moskau spielt auch mit Berlin. Und vielleicht gleich mal vorweg, Helene Bukowski hat mit diesem dritten Werk, Wer möchte nicht im Leben bleiben, einen Roman geschrieben, der auf jeden Fall für mich jetzt schon gesetzt ist, wenn es dann in ein paar Monaten mal um die Bücher des Jahres geht. Ist ja jetzt nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und es ist ein Buch, das auf Found Footage im Grunde genommen basiert, auf einem Fotoalbum, Tonbandaufnahmen, aufgeschriebenen Erinnerungen. Über ihre Familie stößt Bukowski auf das Leben von Christina, einer Pianistin, hervorgegangen aus dem doch sehr strengen DDR-Fördersystem, die sich 1985 das Leben nimmt. Mit Anfang 20 springt sie aus dem Fenster der Wohnung, in der sie aufgewachsen ist. Und Bukowski versucht, dieses Leben zu rekonstruieren und findet eine Sprache, die auch um die Unmöglichkeit dieser Rekonstruktion weiß, die immer wieder auch zeigt, ne, hier, guck, hier sind meine Hände, mit denen greife ich ein, mit denen schenke ich dir Momente, mit denen erfinde ich dich auch. Wo im Grunde eine ganz tief berührende Zärtlichkeit gegenüber der Figur drinsteckt, ne, Fürsorge, Liebe sogar.
Mhm. Gut, bei der Lebensgeschichte einer Pianistin liegt ja auch der Musikbezug auf der Hand, ne?
Klar, ne? Und Musik hat hier ganz, ganz viele Aspekte, die alle angesprochen werden. Eine Verbindung vielleicht zuerst zu ihrem Vater, ist eine ganz ambivalente, auch kaum greifbare Figur. Musik ist für sie eine Belastung, die sie am Leben hindert, aber auch eine Flucht. Das ist so die Flügel, die sie sich selbst gibt. Musik bedeutet die Qual, die ihre LehrerInnen an der Elite-Musikschule in Ostberlin ihr bereiten oder die sanfte Autorität ihrer Lehrerin am Moskauer Konservatorium und auch der Druck, den das Spielen bei diesen vielen sozialistischen Musikpreisen bedeutet. Da sind also ganz viele Ambivalenzen drin. Musik bleibt da so ein Element, das ganz tief mit ihrem Leben verstrickt ist, aber darin dann doch irgendwie ja, so ein anderes bleibt. Repertoire ist natürlich ganz klassisch, Bach, Chopin, Rachmaninow. Der Titel des Buchs bezieht sich wiederum auf ein Chorstück von Kurt Schwän aus dem DEFA-Film Sie nannten ihn Amigo von 1959.
Ja, klassisches Repertoire, da kann man natürlich in viele Klischeefallen stapfen beim Schreiben. Wie löst das Helene Bukowski? Wie schreibt sie über diese Musik?
Im Grunde genommen ist es ja fast Nature Writing. Also Stücke werden mit der Schwere des Regens angefüllt, der vor dem Fenster fällt. Es gibt grüne Hügel und Wetterleuchten in den Partituren. Ein Spiel wird zum Tänzeln auf einem gefrorenen Boden oder zu federnden Schritten im Moos. Das ist eine unfassbar poetische Sprache, wie eben überhaupt dieses Buch von einer ganz eigenen Poesie ist, wie ich sie tatsächlich selten gelesen habe, zuletzt in junger Gegenwartsliteratur.
Komplizierte Vater-Tochter-Verhältnisse ziehen sich ja ein bisschen durch heute. Ein Vater holt seine Tochter von der Schule ab. So geht das zweite Buch los, das du mitgebracht hast. Klingt erstmal unspektakulär, aber
Ilaria heißt die Achtjährige und die da abgeholt wird. Und so heißt auch das Buch von Gabriella Zalapi. Es ist 1980. Ilaria mag ihren Vater, der lebt seit neuestem allerdings woanders. Aber der fährt dann gar nicht zum angeblichen gemeinsamen Mittagessen mit Mutter und Schwester, sondern über die Grenze und dann immer und immer und immer weiter durch Italien 2 Jahre lang. Der Roman handelt von einer Kindesentführung, von einem Leben auf der Flucht, von Verzweiflung, von Liebe auch, von diesen sich widersprechenden Emotionen. Und das immer ganz, ganz konsequent eben aus der Perspektive eines Kindes erzählt, das dann schnell weiß, dass was nicht stimmt, aber das ja auch nie so richtig benennen kann. Und das ist erstmal schon ein ganz, ganz starkes Konzept, zumal, und das lässt die schweizerisch-italienische Autorin durchblicken, ist wie alle ihre Bücher auch auf realen Ereignissen im familiären Umfeld basiert.
Das könnte ja erstmal ein Thriller sein, aber ist es gar nicht, oder?
Nee, also klar, ne, man will natürlich schon wissen, was passiert, wie es ausgeht, man fiebert mit. Aber tatsächlich geht es in diesen kurzen Szenen auch viel im Grunde genommen um das Verhältnis zwischen den beiden, ohne dass diese Situation romantisiert wird. Ilarias Vater ist ein Charismatiker, er findet ständig neue Identitäten, hat ein massives Alkoholproblem, macht Ilaria auch zu einer Komplizin. Und wenn wir zuletzt jetzt wieder sehr viel über patriarchale Gewalt gesprochen haben, und da ist sie tatsächlich in Reinform, ohne dass dieser Täter daherkommt, wie so ein brutaler Schläger. Und die Frage, die wir uns natürlich als LeserInnen stellen, warum sie nicht wegläuft, die stellt sich für Ilaria vielleicht nicht so wirklich, klar, weil sie 8 ist, weil sie der Situation ausgeliefert ist und zugleich natürlich auch, weil sie Tochter ist, die auch Fürsorge für ihren Entführer empfindet, Liebe und Wut gleichzeitig empfinden kann. Also als Film wäre es wahrscheinlich tatsächlich eher ein Roadmovie, spielt zu großen Teilen im Auto, das Radio läuft, Kassetten mit so gehobenem Italo-Liedermachertum. Und es sind tatsächlich dann oft die schönsten Momente in diesen Situationen, weil in ihnen sich dann diese ganze Spannung mal auflösen kann.
Ja, wobei ich mir da jetzt nicht so Mitgröl-Hits oder sowas vorstellen kann.
Ja, das ist richtig. Und tatsächlich scheint es auch oft in diesen Stücken, wenn die zitiert werden, eher um Text zu gehen. Also als würden die Lieder die Situation kommentieren. Also tatsächlich ganz wie so ein Soundtrack im Film. Die letzte Zeile des Buchs, die zitiert zum Beispiel einen kleinen Hit von Franco Battiato von 1981. Ich suche ein dauerhaftes Gravitationszentrum. Das ist so ein, im Grunde genommen ein Stück schönsten Cantautori-Synth-Pop. Ich habe eine kleine Hörprobe allerdings auch mitgebracht von einem anderen Stück, La Libertà von Giorgio Gaber. Das hat einen kleinen Auftritt als in so einer proletarischen Bar, in der die beiden einkehren. Da singen alle alten Arbeiter bei der ersten Zeile oder murmeln die so mit. Und diese Zeile ist natürlich auch sehr zweideutig. Frei sein wie ein Mann. Giorgio Gaber hat, als das Lied entsteht, das Theater entdeckt als einen Ort, wo soziale Missstände spielerisch ausgehandelt werden können. Und man hört vielleicht auch an den Geräuschen auf dem Stück, dass das Lied in so einem Kontext entstanden ist.
Wir hören einfach mal rein. Giorgio Gaber, La Libertà.
Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura. Che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero e vitale, fa l'amore come fosse un animale. Incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero. Libertà è partecipazione.
Vorrei essere. Also ein Soundtrack hätten wir schon mal für den Road Movie mit Giorgio Gaber hier, La Libertà. Der dritte Roman ist auch einer, der die Erfahrung von Mädchen und jungen Frauen ins Zentrum rückt. In dem Fall in Belgrad während der 90er Jahre.
Genau, Uppercut heißt das Buch. Maja Iskra hat es geschrieben, auch selbst aus dem Serbischen übersetzt. Und da markiert der Titel natürlich schon eine gewisse Affinität zur Gewalt. Der Ich-Erzählerin nennt diesen Uppercut, also Kinnhaken, Aufwärtshaken zu Deutsch. Wenn sie in der Wiener Kneipe von ihren Kindertagen erzählt, nennt sie das ihren spirituellen Schlag, weil man ja eigentlich gegen sich selbst richtet. Nur, dass die Faust dann unterwegs hoffentlich jemand anderen trifft. Und das sind erstmal so die beiden Ebenen dieses kurzen Romans, Belgrad während der Kriege der 90er und das Wien der Gegenwart. Und da schließt Uppercut an so Bücher an wie Die verschissene Zeit von Babi Markovic oder auch zuletzt Radio Sarajevo von Tijan Sila. Also Kindheitsbücher, nur dass da eben immer wieder mal was explodiert, wenn man gerade einen Comic lesen will.
Und in diese Zeit gibt es dann Rückblenden.
Flashbacks nennt die Autorin das. Sie hat, also die Ich-Erzählerin hat halbherzige Dates, hängt in 10 Lokalitäten, reist allerdings auch im Verlauf des Romans nach Belgrad. Und auf dieser Zeitebene findet dann auch die meiste Musik im Buch statt. David Bowies Tod ist noch jüngere Vergangenheit, auch der von Lou Reed. In Serbien landet sie dann auf einem Konzert von Mark Lanegan, der auch mittlerweile verstorben ist. Das Buch ist von 2023 im Original. Und Musik scheint da tatsächlich für die Erwachsenen, die alle ähnliche Erfahrungen gemacht haben und auch an ihnen knabbern, etwas Haltgebendes zu sein. Ich finde diese Gegenwart dann oft ein bisschen wannabe-intellektuell tatsächlich, vielleicht auch so ein bisschen lamoyant. Da verliert das Buch sprachlich seinen Charme, aber dafür ist eben diese Jugendebene umso stärker, obwohl dafür unsere Musikperspektive viel, viel weniger passiert. Also das ist definitiv jetzt kein Buch wie so ein Kusturica-Film, wo das romantische Elend immer am größten ist und dann auf jeden Fall gleich eine Blaskapelle um die Ecke gerannt kommt.
Ja, das Elend ist auch nicht so romantisch dann, nehme ich an.
Ist tatsächlich im Grunde genommen einfach ein ständig Traumata oder zumindest Verhärtungen produzierendes System im damals heruntergekommenen Belgrader Viertel Dorczol, wo jeder falsche Blick in der Schlägerei mündet, wo sich Klassenunterschiede immer wieder aufs Neue brutal manifestieren. Auch der Vater der Ich-Erzählerin sorgt für ein Klima der Gewalt. Aber das Buch erzählt weniger von Feindschaften, eher von spontanen Verschwesterungen, von Geheimbünden, die man auf Zeit mit anderen schließt, auch wenn man darüber vielleicht nur mit denen verbunden ist, dass man die gleiche Scheiße durchmacht, vor dem man sich dann gegenseitig irgendwie schützt. Und da hat Uppercut auf jeden Fall Szenen zu bieten, die zugleich berührend sind und total surreal.
Danke, Steffen Greiner. Das waren drei Bücher, erschienen alle in den letzten Wochen. Uppercut von Maya Iskra im Zsolnay Verlag, Ilaria von Gabriella Zalapi bei Suhrkamp und Wer möchte nicht im Leben bleiben von Helene Bukowski bei Klassen. Dankeschön.